Hallo und Servus bei Sichtbar sein auf deine Weise, der Podcast für introvertierte und kamerascheue Coaches, die mit ihrem Business die Welt verändern wollen oder zumindest ihre eigene. Mein Name ist Kerstin Sommer und wenn du deine Kundinnen online für dich gewinnen und authentisch und ohne Verbiegen auf Social Media sichtbar werden willst, dann bist du hier richtig. Denn sichtbar sein, das Freude macht, das geht und hier lernst du wie.
So, hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Sichtbar sein auf deine Weise. Und heute habe ich wieder eine tolle Interviewgästin bei mir. Und zwar die Elena Scherschneva. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist Coach der traumasensible Begleitung von Beraterinnen und Coaches. Und ja, ich mache die Vorstellungen immer ganz kurz und gebe das Wort gleich an dich weiter, liebe Elena. Stell dich einfach mal vor, bitte, wer du bist und was du machst.
Ja, also wie du schon angekündigt hast, mein Name ist Elena und ich bin eben Coach für Beraterinnen und Berater. Und zwar bin ich spezialisiert auf die traumasensible Beratung und Begleitung. Das heißt, was ich mache, ist traumasensible eben Supervision, Einzelselbsterfahrung und eben sonstig jede Art von Begleitung, die man eben als Berater oder Coach braucht. Und das Ganze kommt sozusagen, wenn man so möchte, aus der Ecke, dass ich selber einfach sehr, sehr lange gebraucht habe, um zu erkennen, was mich im Leben so wirklich zurückhält. Und das waren Themen, die ich wirklich erst lang nach meiner Ausbildung so richtig greifen habe können. Das heißt, ich war seit Jahren fertige Beraterin, war schon Supervisorin und habe einfach immer wieder gemerkt, es gibt Situationen, wo ich so richtig in meine alten Muster reinrausche, also ohne Bremse, ja. Vor allem in Beziehung mit Menschen. Also egal, ob das jetzt der Partner ist oder auch innerhalb der Familie, da ist dann der Schalter gefallen. Und ich habe mich immer gefragt, jetzt bin ich Beraterin, jetzt begleite ich andere Leute, dass sie genau mit diesem ganzen Krempel sozusagen zurechtkommen. Und dann sitze ich da und mir passiert das. Ja. Wie gibt's das? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann eben auf das Thema Trauma im weitesten Sinne gestoßen. Ja. Da können wir gerne ein bisschen später auch drüber reden. Aber das hat dann tatsächlich mein Leben ganz, ganz entscheidend verändert. Und das war dann auch der Grund dafür, warum ich dieses Jahr auch, na, ist ja nicht mehr dieses Jahr, also im Herbst, sprich voriges Jahr, angefangen habe, auch mit einer Ausbildung bei einem Ausbilder, der wirklich auf das Thema auch spezialisiert ist und die Entscheidung auch gefallen ist, dass ich Beraterinnen und Coaches gerade auf diesem Weg auch selber begleiten möchte, ja.
Super spannend. Ja, also ich glaube, im Umgang mit Menschen, also ich nenne das so, wenn ich so den Spiegel vorgehalten bekomme, einerseits, oder eben, dass da alte Muster aufgerufen werden, wo man dachte, wo kommt das jetzt her? Also mit dem kann ich durchaus was anfangen, und wie du sagst, das ist ja dann auch teilweise so richtige Selbstsabotage, wenn man das nicht irgendwie angreift. Das heißt, du bist das bei dir selbst angegangen und hilfst aber da jetzt auch anderen dabei, diese Muster aufzudecken, kann man das so sagen?
Genau. Also nicht nur aufzudecken, sondern wirklich auch so zu integrieren, dass sie nicht mehr störend sind, sozusagen. Weil das ist halt das Besondere bei so traumatischen Reaktionsmustern, die gehen einfach ins Nervensystem über. Das ist sozusagen der Unterschied, wenn man so möchte, zwischen einem normalen, eingelernten Verhalten, das sich einfach irgendwann bewährt hat, und einem traumatisch entstandenen Muster. Das geht direkt ins Nervensystem und du kannst das auf kognitiver Ebene nicht abfangen. Das geht nicht. Also du kannst 100-mal dir bewusst sein, warum das so kommt, aber es braucht eben einfach mehr, um das dann tatsächlich in den Griff zu bekommen, ja.
Ja, spannend. Trotzdem möchte ich dich aber vorher noch fragen zu deinem Werdegang, weil ich habe natürlich ein bisschen gestöbert und weiß, dass der sehr spannend ist. Du warst nicht immer Coach, sondern kommst, wenn ich so sagen kann, eigentlich aus einer komplett anderen Ecke. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen in diesem Fall. Ich bin ja an sich, ich sage mal, gelernte Polizistin, studierte Juristin. Das
Wahnsinn.
heißt, ich habe meine berufliche Laufbahn angefangen bei der Polizei in Wien, bin dann relativ schnell aufgrund von meinem Hintergrund, ich bin gebürtige Russin, Bin dann relativ schnell ins Bundeskriminalamt damals gekommen, habe dann angefangen, im Bereich der organisierten Kriminalität zu arbeiten, also in der Aufdeckung sozusagen, und habe dann im Bundeskriminalamt eigentlich gut Karriere gemacht, sage ich mal. Habe studiert in der Zwischenzeit, also ich habe Jus studiert, das ist der Doktortitel sozusagen, und Kriminologie. Und ja, das war so der erste Berufsweg, bis eben einfach einmal nicht gepasst hatte.
Die Kriminalecke fällt mir immer der Thomas Müller ein. Ist der vielleicht da irgendwie zum Thema Profiling untergekommen? Also der ist ja eben Psychologe und hat eben lang bei der Polizei gearbeitet, war beim FBI und ich finde, mittlerweile macht er ja auch so Workshops und keine Ahnung für Unternehmen und hat so, ich nenne es jetzt einmal Coachings. Und ich habe auch eine Rede von ihm gehört vor, ich glaube, ein paar Monaten und ich finde den einfach irrsinnig cool. Also das ist eine persönliche Frage. Ist er dir irgendwo einmal untergekommen? Kennst du ihn? Was hältst du von ihm? Das interessiert mich jetzt persönlich.
Ja, dann wollen wir deine Frage beantworten. Nein, also ich kenne ihn vom Namen her natürlich, weil der ist ziemlich zur gleichen Zeit so medial wirksam geworden, sage ich mal, als ich noch im Bundeskriminalamt war. Ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, sondern wirklich nur vom Hörensagen. Ich finde es aber wahnsinnig spannend und faszinierend, was er macht. Und vor allem auch die Art und Weise, wie er das gemacht hat, also wie er sich auch einfach diesen Namen aufgebaut hat, den er hat. Also da hat er wirklich alles richtig gemacht. Und ja, ich glaube, man sieht ja, dass Profiling in den letzten Jahren wirklich extrem auch in die Beratung einfließt. Das macht auch total Sinn. Und insoweit finde ich, ist das schon eine super gute Sache, ja, was er so macht. Vielleicht ergibt sich's irgendwann noch, vielleicht lerne ich den noch kennen.
Wer weiß, also die Welt ist ja klein, wenn man irgendwie merkt, wenn man so in dieser selbstständigen Bubble herumrennt oder herumgeht, begegnet man sich ja immer wieder und kommt immer zu sehr spannenden Begegnungen, die man vielleicht so nicht erwartet hat.
Absolut, ja.
ja, Elena, du hast gesagt, du warst ja sehr erfolgreich, das hast du ja auch bei deiner Keynote auf dem Austrian Young and Wild erzählt, dass du ja sehr erfolgreich warst und halt wirklich im Prinzip alles aufgegangen ist, was du dir vorgenommen hast. Und dann aber trotzdem dich gefragt hast, warum passt es aber für mich nicht, obwohl nach außen hin alles so super ist. ich
Ja.
gehe, da ist dein Weg so in die Beratungsschiene quasi gestartet, nehme ich an, oder? Magst du über die Zeit ein bisschen was erzählen?
Genau. Also das war eine sehr spannende Zeit, war auch eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit, muss man offen sagen. Für mich war das dann einfach so, dass, so wie du sagst, also mir ist alles wirklich direkt zugefallen. Ja, ich komme auch ursprünglich aus dem Leistungssport, das heißt, ich bin es grundsätzlich gewohnt, dass ich einfach auf der Siegerstraße unterwegs bin. Das war mein Leben lang so. Und dann habe ich einfach gemerkt, zunehmend, dass mir das überhaupt nichts gibt. Ja. Also zum einen habe ich gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht über diese Erfolge freuen kann. Also das war so richtig immer Teil der Checkliste. Ich habe es abgearbeitet und hatte dabei eigentlich schon, wenn ich schon gemerkt habe, okay, es geht sich aus, ich gewinne jetzt unter Anführungszeichen wieder, dann habe ich schon das nächste Projekt auf der Checkliste gehabt. Und was dann vorherrschend war, war wirklich sehr große innere Leere. Ja. Das war dann eigentlich tatsächlich das Thema. Also ich habe damals ja eigentlich alles gehabt. Also ich war in einer, sage ich mal, stabilen, guten Ehe. Wir haben ein Kind gerade gekriegt gehabt oder meine Tochter war dann auch ganz klein. Beruflich habe ich gerade eine Führungsposition übernommen. Das heißt, das war so der Klassiker, wo man sagt, hey, eigentlich gibt es da gar nichts, was da auszusetzen wäre. Und für mich hat aber innerlich einfach gar nichts gepasst. Also ich war so richtig unglücklich. Und für mich war das so der Anstoß, wo ich dann gesagt habe, okay, ich hinterfrage jetzt einfach mein komplettes Leben. Und bin dann im Endeffekt eben in der Ausbildung damals in der NLP-Ausbildung gelandet, schon mit dem Ausblick, dass ich in Richtung psychosoziale Beratung weitergehe und habe dann einfach gemerkt, also dann hat sich einfach so viel verändert für mich. Ja. Ich habe einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie dieses ins Fühlen kommen auch und sich selbst wieder näher kommen, dass das einfach das war, was mir da tatsächlich gefehlt hat, ja.
Ja, ich glaube, dass das ja heutzutage ja schon fast leider normal ist, dass man vielleicht viel unterdrückt oder so oder auch die Gefühle gar nicht so rauslässt, sondern einfach so sehr, sehr auf das Tun gedrillt ist und man hat, jeder hat irgendwie eine To-Do-Liste oder halt sehr viele haben eine To-Do-Liste, die jetzt abzuarbeiten gilt und man kommt halt dann wirklich in diesen Strudel rein. Und ich glaube, dass da dieses Unterdrücken von Emotionen und so kommen wir, glaube ich, da zu deinem Thema ganz gut, wirklich was ist, mit dem sehr viele zu kämpfen haben. Jetzt ist ja diese, arbeitest du ja mit Emotionen. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da mit deinen KlientInnen?
Also wenn man das auf einen Satz reduzieren möchte, dann zeige ich meinen Klientinnen, wie sie einfach mit sich selbst wieder in Kontakt kommen. Weil der Hintergrund, also wenn man das jetzt so ein bisschen aufdröselt und aufteilt, dann ist es so, dass sehr viele von uns einfach aufgrund der Umstände, in denen sich zum Teil auch unsere Eltern befunden haben, dass sehr viele von uns überhaupt keine sichere Verbindung gelernt haben. Im Sinne von, du hast in der Kindheit vielleicht einmal was gebraucht, das ist vielleicht nicht ernst genommen worden. Vielleicht gab es aber auch wirklich bei dem einen oder anderen tatsächlich, sage ich mal, Erfahrungen, wo man vielleicht beschämt, gedemütigt worden ist von den Eltern, wo vielleicht ein gewisser Leistungsdruck da war, und wo man dann in Summe am Ende des Tages irgendwie zu dem Schluss gekommen ist, okay, es macht für mich als Kind überhaupt keinen Sinn, mit Erwachsenen zu sprechen, weil sie hören mich sowieso nicht. Ja, und die Art und Weise, wie ein Kind damit umgeht, ist aber maßgeblich anders, als wie Erwachsene damit umgehen. Aber wenn heute jemand irgendwie dich schlecht behandelt, dann denkst du, okay, alles klar, ist ein Koffer, ja, drehst dich um, gehst und kontaktierst ihn nie wieder. Das wäre, sage ich mal, wahrscheinlich in der Bandbreite eine mögliche gesunde Reaktion. Das kannst du als Kind nicht. Das heißt, was das Kind macht, ist, es beginnt sich von sich selber zu trennen. Ein Beispiel dazu, wenn du jetzt merkst, wenn ich irgendwie super laut bin oder super energetisch, dann werde ich zum Beispiel angeschrien von meinen Eltern. Dann denkt sich das Kind nicht, alles klar, Mama oder Papa haben jetzt einen schlechten Tag oder keine Ahnung, sind vielleicht mit sich selber beschäftigt oder sind gerade betrunken oder stehen unter Drogen oder ich weiß es nicht. Ja, das kann es nicht so analysieren, sondern es denkt sich, mit mir stimmt was nicht. Und wenn aber mit dir was nicht stimmt und du trotzdem geliebt werden möchtest von den anderen, dann ist für ein Kind einfach die leichteste Variante, jetzt sehr untechnisch erklärt, sich selber einfach zu ändern. Ja, und das macht es aber, indem es sozusagen den Teil von sich, der nicht geliebt wird, offenbar von anderen, weil halt das zu, keine Ahnung, Beschimpfungen oder zu ignorieren oder zu was auch immer führt, da wird einfach weggesperrt, sinngemäß. Und dann macht man halt mehr von dem, was sich in dieser Beziehung bewährt hat. Und nachdem aber unser ganzer Organismus, unser ganzer Körper, unser ganzes System darauf ausgerichtet ist, dass wir auch sehr, sehr viele Sachen, die sich bewährt haben, dann einfach generalisieren und auf alles umlegen. Also gibt es eh das englische Sprichwort, übersetzt sinngemäß, wenn du einen Hammer hast, dann schaut alles wie ein Nagel aus, ne? Und das ist das, was man macht, jetzt im ganz großen Stil. Und das bedeutet, dass du einfach wenn du diese Situation überlebt hast als Kind, dann macht es einen Anschein von Sicherheit. Ja? Weil dann weißt du, okay, das kenne ich, da bin ich schon durchgegangen, das ist sicher, damit kann ich umgehen. Und alles andere, was außerhalb von dem ist, ist aber unsicher. Und das bedeutet, du suchst dir dann in all deinen weiteren Begegnungen, Beziehungen, jetzt völlig egal, ob romantisch, nicht romantisch, wie auch immer, suchst du dir immer ähnliche Konstellationen aus, unbewusst, weil du eben das kennst und weil du weißt, wie es das navigierst. Also ganz überspitzt gesagt, und das ist jetzt wahrscheinlich keine sehr politisch korrekte Aussage, aber wenn du jetzt als Kind sehr schlecht behandelt worden bist von deinen Eltern zum Beispiel, und das für dich erfolgreich überlebt hast, dann wirst du dir zum Beispiel auch als Partner immer Menschen suchen, die dich tendenziell schlecht behandeln, weil du mit dem anderen gar nichts anfängst. Also das löst bei dir Stress aus.
Ja, unbekanntes
Ja?
Terrain wäre das dann, ne?
Genau. Und
Genau.
das überlappt sich auf alle Bereiche. Also das geht auch so mit Perfektionismus zum Beispiel. Ich habe ein ganz ein lustiges Erlebnis einmal gehabt. Ich habe einen Bekannten, der macht Kinesiologie und der hat so ein Herzratenmessgerät und das schließt er dir quasi für 24 Stunden an und dann misst er über den kompletten Tag deine Herzrate. Und ich habe mir das einmal anschließen lassen und habe das also gemacht und das war dann ein ganz schräges Erlebnis, weil der hat das dann ausgewertet und sagt, du Elena, was auch immer du da zwischen 15 und 16 Uhr gemacht hast, sagt er, bitte lass das bleiben, weil das löst bei dir massiven Stress im System aus. Ja, und ich sage, alles klar und rate mal, also kannst du nicht erraten, aber give me a guess, ja, was ich da gemacht habe in dieser Zeit von 15 bis 16 Uhr.
Entweder war es, mein Gott, war irgendein Meeting oder eine Aufgabe, die dir keinen Spaß gemacht hat, würde ich jetzt einmal vielleicht.
Ich habe meditiert. Ich habe meditiert, ja. Und diese Meditation, und das war mir bis dahin nicht bewusst, ja. Und das ist das, was ich gesagt habe, dass das Nervensystem gewisse Geschichten als sicher abspeichert. Und mein Körper, mein gesamtes Nervensystem konnte damit nichts anfangen, dass ich da jetzt am Boden liege und entspannt bin. Also das hat mein System zutiefst verstört, weil einfach mein gesamtes System zu diesem Zeitpunkt ausgelegt war auf Leistung, auf Flucht, auf ja nicht zu lange verharren irgendwo und einfach machen, 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 machen. Und das war das, was es als sicher empfunden hat. Und diese Meditation, das war der völlige Overkill. Ja? Also das war für meinen Körper so richtig. Das ist so, wie wenn du, vielleicht hast du schon mal gesehen, so ein Tier, ein Hund zum Beispiel, der massiv Angst hat. Und wenn du den jetzt aber am Boden drückst und festhältst, dann hat er noch mehr Angst. Also dann entspannt er sich nicht. Und das ist vergleichbar, ja. Und viele von uns, und das schließt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu dem, was ich vorher gesagt habe, und viele von uns machen das dann so, dass sie diesen Stress kompensieren, indem sie viel arbeiten, indem sie, keine Ahnung, Instagram, Facebook scrollen, indem sie sich ständig weiterbilden, indem sie, ich weiß nicht, irgendwelche Serien junkmäßig sich reinhauen, indem sie zu viel essen, zu viel Sport machen und so weiter, weil das möglicherweise sozusagen das Bekannte ist und diese Ruhezeit im System selber, im Organismus zu einem so einem Stress führt, dass das einfach vermieden wird. Ja? Und drum ist die Frage auch, was war da vorher? Ja? Also normalerweise ist man nicht von seinen Emotionen abgetrennt, weil man viel arbeitet, sondern man arbeitet viel, weil alles andere viel zu schmerzhaft ist. Und da
Also es
setzt
ist
meine Beratung an.
oh, okay. Also ist es dann aber auch eine Art Ablenkung, oder? Also dass man diesen Zustand, des, also dieses Unsichere ja nicht fühlen will, ne? Also deswegen macht man was anderes. Kann man es so auch erklären oder ist es wirklich dann so ein, ja, anderer Ort von Schutzmechanismus?
Na, es ist ein Schutzmechanismus und es ist eine Ablenkung. Also im Englischen gibt es da ein sehr schönes Wort dazu, das heißt Numbing, also sich betäuben im Grunde, ja. Und das kannst du halt machen durch, sage ich mal, Alkohol, Drogen, das kannst du genauso machen durch Arbeit oder durch Sport oder dadurch, dass du halt alle 5 Minuten irgendeinen neuen Menschen triffst. Tausend Möglichkeiten, ne?
Du und diese traumasensible Begleitung, was ist das jetzt genau? Oder wo setzt die an? Wie würdest du das erklären? Weil das habe ich so zwar schon gehört, aber mich eigentlich noch nicht damit auseinandergesetzt, was das jetzt genau heißt. Also bitte um eine Erklärung.
Naja, traumasensible Begleitung heißt eben zum einen, dass man, also auch ich im Konkreten, dass da einfach ein großes Wissen da ist über Trauma, wie Trauma entsteht. Und zwar eben nicht jetzt Trauma im Sinne von, ich wurde vergewaltigt oder ich komme aus einem Kriegsgebiet oder so. Also nicht diese offensichtlichen Geschichten, sondern vielmehr diese emotionalen Gegebenheiten, wo man als Kind vor allem irgendetwas sehr häufig auch nicht bekommen hat, ja. Zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Bindung, zu wenig zwischenmenschlichen Kontakt, ja. Oder eben auch durchaus wirklich, sage ich mal, Schuld, Scham, Angst kann natürlich auch eine Rolle spielen. Und traumasensibel bedeutet eben, dass man weiß, was das macht mit einem, ja. Und dass man vor allem auch weiß, wie man daraus auch wiederum Ressourcen für die Zukunft schöpfen kann. Weil was das halt schon noch macht, das weiß ich nicht, würden vielleicht viele Leute jetzt so nicht sagen. Ich sage es jetzt, weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Traumaerlebnisse machen Menschen, die das überlebt haben, auch unheimlich stark. Ja, das bedeutet, da kommt ja sehr viel, da entsteht sehr viel, was eigentlich einen sehr positiven Zweck seinerzeit hatte. Ja? Also Schutz zum Beispiel. Perfektionismus ist ein klassischer Schutz davor, dass man zum Beispiel sich nicht angreifbar macht. Und das ist nicht gesund, wenn das im Alltag überhand nimmt, aber es ist eigentlich eine Superkraft, die man nutzen kann, weil man dadurch auch super ausdauernd wird, super leidensstark. Ja, also das heißt, man kann vielleicht auch durch gewisse Situationen viel besser durchgehen. Als Beraterin, als Berater kann man auch Menschen dann viel besser begleiten, wenn man gewisse Sachen selbst erlebt hat. Und was ich mache, ist, diese Perlen sozusagen aus dem Erlebten rauszusieben und der Person zu geben, damit es einfach in der Zukunft gut weitergeht. Ja. Das ist nämlich so der zweite Aspekt. Ich bin ja psychosoziale Beraterin, das heißt, ich darf nicht am Trauma arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt nicht mit jemandem zum Beispiel seine oder ihre Gewalterfahrungen in der Kindheit aufarbeiten. Das darf ich nicht. Ja. Das darf ich nicht und das mache ich auch nicht. Aber was ich darf, ist eben einfach schauen, okay, wie integriere ich das im Heute, hier und jetzt, damit es einfach für die Person gut weitergeht.
Und wenn du diese Begleitung eben für Beraterinnen und Coaches machst, dann hat das eben in dem Fall wirklich genau den Sinn, wie du es vorher gesagt hast, dass sie da Stärken entwickeln, die eben bei der Begleitung ihrer KlientInnen wiederum sehr hilfreich sein können. Kann man das, ist das so das Ziel der Zusammenarbeit, dass sie sagen, okay, ich arbeite an meinen eigenen versteckten oder nicht so versteckten Ressourcen und schaue, dass ich die möglichst gut für meine eigene Arbeit dann nutzen kann als Coach und Beraterin?
Ja, das ist schon auch eins der Ziele. Das ist auch, glaube ich, eins der größten Benefits für den, der oder die zu mir in die Beratung kommt, dass man einfach sagt, man lernt auch für die eigene Tätigkeit was dazu. Es ist aber auch schon so, dass diese ganzen unbewussten Mechanismen, die stehen einem im Weg. Ja, das kannst du dir vorstellen, das ist wie wenn du in der Achterbahn aussteigst und dann probier mal in der Mitte raushupfen. Also geht nicht gut, ja. Das heißt, da ist die Frage, wie steige ich vielleicht gar nicht erst ein? Und dadurch, sage ich mal, einen großen Gedanken auf kompakt zusammengefasst, wenn ich als Berater, als Coach, wenn ich mich nicht selber regulieren kann, dann kann ich dem Klienten, der Klientin keine sichere Umgebung bieten. Das geht nicht. Weil wenn ich gerade selber angenommen, du hast innere Antreiber in dir, die in die Richtung gehen, ich muss mich an jeden beweisen und jeder soll mich lieben. Ja? Das haben recht viele Menschen. Tatsächlich hatte ich auch. Wenn du jetzt mit einem Klienten zusammensitzt und dein oberstes Ziel ist es, um deine eigene Sicherheit sozusagen zu gewährleisten, dass du dem jetzt zeigst, dass du die beste Beraterin auf der ganzen Welt bist, dann bist du mit dem Fokus nicht beim Klienten, dann bist du bei dir. Dann geht es darum, dass du den Klienten als Werkzeug nutzt, um dein Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. Und das ist eigentlich technisch gesehen Missbrauch.
Aber sehr spannend. Das heißt, das kannst du auch, also weißt du dann noch, also in der Zusammenarbeit kommt das dann raus, ne? Dass man das vielleicht tut, diese Muster, und du schaust halt dann, okay, wie kannst du das vermeiden oder was kannst du tun oder woran solltest du arbeiten, um das halt irgendwie zu. Kann man das heilen? Also spricht man dann von heilen, oder damit umgehen lernen?
Ja, es hört sich unfassbar sexy an, wenn man sagt, man geht in die Traumaheilung hinein. Ja. Ich habe in meinen Ausbildungen gelernt, und das ist auch das, was ich bei mir als Person einfach in meiner Entwicklung wahrnehme. Ich behaupte mal, sowas wie Traumaheilung gibt es nicht. Ja. Ich habe gestern erst ein tolles Interview gehört, da hat einer gesagt, man hat halt eine Lebensaufgabe, ja, also die man als Mensch einfach so mitbekommt, wo man sagt, okay, das ist einfach mein Weg, das ist meine Lebensaufgabe. Und ich finde das eine sehr schöne Metapher, ja. Ich glaube, so ähnlich ist das, dass man sagt, man lernt einfach von Tag zu Tag besser damit umzugehen, was man alles erlebt hat. Man lernt besser, sich selber irgendwie zu führen, zu steuern. Selbstmitgefühl ist da auch so ein Riesenthema, ja. Also wie gehe ich mit mir selber um? Bin ich zu mir selber super hart? Bin ich urteilend oder verzeihe ich mir selber auch mal viel, ja? Das ist alles ein Lernprozess. Also ich glaube, man kommt nicht wirklich an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist alles rosa und die Welt glitzert und ich lasse mich durch absolut nichts mehr triggern und so, ja. Also das ist nicht, glaube ich, die Art und Weise, wie wir Menschen leben, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob das erstrebenswert ist, ehrlich gesagt. Aber es geht wirklich um diese Integration, dass alles einen Platz findet, vor allem die Sachen, die ohnehin schon da sind, weil eben gerade bei diesen Erlebnissen, die damals emotionale Kerben hinterlassen haben, ich formuliere es mal so, ist es ja sehr häufig so, dass man dann nie so richtig darüber geredet hat, dass man dann auch nie so richtig fühlen durfte, was damals eigentlich gefühlt werden wollte. Und bei Gefühlen ist das halt auch so eine Geschichte. Ich habe mal ein Zitat gehört von einem sehr beeindruckten Menschen, der hat gesagt, We are human beings, not human doings. Ja, und das heißt, es geht schon darum, dass man auch einfach seine Emotionen wahrnimmt und lebt und nicht verdrängt. Ja. Und dieses langjährige Verdrängen, das macht etwas mit einem Menschen. Und wenn man das lernt, sozusagen dafür einen Platz findet im Hier und Jetzt, dann wird es leichter, Schritt für Schritt. Ja. Und das ist so die Reise. Ja. Ob am Ende die Heilung steht, kann ich nicht beurteilen, aber es macht für mich Sinn. Also die Vertreter und Vertreterinnen von der Meinung, die sagen, es ist eigentlich nicht Heilung, es geht wirklich darum, dass man lernt, damit zu koexistieren und zwar friedlich und liebevoll. Ich glaube, das trifft es eher für mich.
Ja, ich finde es sehr schön, was du da erzählst, was du im Podcast gehört hast, weil ich sehe es im Prinzip auch so, dass wir hier sind, um zu lernen. Und da gehören halt auch solche Episoden, also solche Dinge dazu, dass man lernt, sich selbst besser zu verstehen, vielleicht auch, oder eben Dinge, die in der Kindheit passiert sind, die kommen halt irgendwann einmal wieder raus. Und dann ist halt das auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt arbeite ich dran. Und ich glaube, das ist eben auch eine wichtige Aufgabe in unser aller Leben, dass wir diese Dinge irgendwann einmal angehen. Und daraus immer mehr, also stellen wir das vor, immer eine Schicht mehr freilegen, so einen Kokon, bis er dann wirklich einmal so diese Reinstform kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil wahrscheinlich ist man irgendwie nicht so wirklich am Ziel an dieser Entwicklung. Aber so stelle ich mir das vor, dass man immer eine neue Schicht freilegt, wenn man Dinge einfach angeht und mit jedem Schritt was dazu lernt. Ne? Also das finde ich ja sehr, sehr spannend. Liebe Elena, wir haben ja auch gesagt, wir sprechen heute, weil du ja natürlich da auch die richtige Ansprechpartnerin bist, über die Angst vor der Sichtbarkeit, beziehungsweise wie du das denn so siehst, was da dahinter stecken könnte, wenn man sagt so, na, ich will mich jetzt gar nicht sagen und irgendwie mag nicht einmal ein Foto auf die Website von mir packen, sondern gar nichts. Also, enlighten us, please.
Ich werde es versuchen, ein großer Auftrag. ja, also da können natürlich ganz, ganz viele, sage ich mal, Motive dahinter stehen. Ja. Also da sage ich mal, zum einen kann es sein, dass man einfach Glaubenssätze in sich selber trägt, die sinngemäß in die Richtung gehen. Wenn man oft genug als Kind gehört hat, du drängst dich jetzt nicht so in den Mittelpunkt oder jetzt mach dich nicht schon wieder wichtig oder keine Ahnung, ja, kennen wir alle. Wenn das die Sachen sind, die am härtesten gelandet sind, sage ich mal so in der Persönlichkeit, dann kann das natürlich sein, dass man das heute auf unbewusster Ebene einfach immer wieder wiederholt. Ja? Also das heißt, man möchte, keine Ahnung, man möchte auf der Homepage ein super großes Foto von sich selber drauf tun und dann schaut man sich das an und dann denkt man sich, um Gottes Willen, ja, das darf ich nicht, weil einfach das Unterbewusste gelernt hat, jetzt drängt dich nicht so in den Mittelpunkt. Ja. Fakt ist, ohne sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, wird es mit der Selbstständigkeit halt auch schwierig. Ja. Also das ist definitiv etwas, was einen daran hindern kann. Dann gibt es natürlich auch, sage ich mal, als zweite mögliche große Richtung, ich bin nicht gut genug in all seinen Abwandlungen. Ja? Es kann auch sein, dass man vielleicht Wertekonflikte hat, also dass es weniger jetzt mit Glaubenssätzen zu tun hat. Aber ich habe zum Beispiel einmal eine Geschichte gehört, die hat mich recht berührt, ja, und zwar, das war ein Unternehmer, der ist sehr erfolgreich geworden als Unternehmer und hat sich dann schlussendlich ein wirklich fettes Auto gekauft. Ja, keine Ahnung, was das war, aber war auf jeden Fall kein VW Golf, ja. Und Dann ist er aber immer, wenn er zu seinen Eltern gefahren ist, mit dem VW Golf zu den Eltern gefahren. Und der hat dann einfach gesagt, ja, es geht nicht, weil da einfach so viele Glaubenssätze da waren rund um das Thema Erfolg, rund um das Thema Geld. Und wenn ich jetzt aber über mich, über meine persönliche Geschichte spreche und damit irgendwie authentisch sichtbar werden möchte, dann wirft das natürlich bei meinem Umfeld eine Reihe an Fragen auf.
Ja.
Ja, also wenn ich heute zum Beispiel über meine vielleicht nicht so rosige Kindheit spreche und ich weiß genau, meine Mama schaut das auch, dann kann das durchaus, sage ich mal, Interessenskonflikte hervorrufen. Ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagen, okay, jetzt gerade Instagram und Co., ich habe erst gestern wieder so vor irgendeiner Studie gehört, wo es geheißen hat, einfach Authenticity sells. Ja. Also es geht einfach darum, dass du dich zeigst, weil dieses Schöngemachte interessiert einfach überhaupt niemanden mehr. Also das lockt überhaupt keinen mehr irgendwie hinterm Ofen hervor. Und wenn du dich aber authentisch zeigen sollst, dann wäre es halt günstig, wenn du sowas wie eine Sicherheit hast, dass dir dann nichts passiert. Und emotional nichts passiert heißt, dass sich Leute nicht von dir abwenden deswegen, dass du dich nicht selber zu Tode prügelst innerlich. Ja, also da sind wir auch in dieser ganzen Perfektionismus-Schiene drinnen. Es gibt ja Leute, ich gehöre da auch ein bisschen dazu. Ich überarbeite meine Homepage jetzt, glaube ich, zum 7. Mal. Ich meine, ich stelle es zumindest online
Willkommen im
zwischen.
Club.
Aber es gibt ja Menschen, die machen seit Jahren nichts anderes, als dass sie ihre Homepage überarbeiten und sie haben, die hat noch nie das Tageslicht gesehen, ja. Weil man sich jedes Mal denkt, das ist nicht gut genug, das kann ich so nicht schreiben, wisst ihr, das geht nicht. Und das sind halt so unterschiedlichste Aspekte, wie das Thema emotionale Sicherheit auch in die Sichtbarkeit hineinspielen kann. Und das ganz vielseitig, ja. Das kann man nie so pauschal sagen, bei wem jetzt was zutrifft.
Ja, ich finde es immer sehr, also ich habe selber schon ein paar Mal gesagt, wenn du dich sichtbar machst, machst du dich halt auch angreifbar. Das meine ich jetzt ja gar nicht. Das ist ja auch was Positives, ne? Die Menschen, du bist greifbar für die Menschen, also angreifbar in dem Sinne, aber halt auch, wenn du halt rausgehst und halt so bist, wie du bist und deine Meinung auch kundtust, wie du halt überzeugst, dann wird es halt einfach genug Menschen geben oder halt einige Menschen geben, die halt sagen so, na, das passt mir jetzt nicht. Und von denen wiederum gibt es halt wenige, ganz wenige, die halt meinen, sie müssen das halt dann irgendwie vielleicht nur in einen schiefen Kommentar packen. Und ich glaube, dass das auch so ein so diese Angst immer so ein bisschen schürt, weil natürlich, wenn ich mir nicht sage, bin ich geschützt davor, ne? Aber wir wissen halt alle, dass, wie du vorher schon so schön gesagt hast, Selbstständigkeit ohne Sichtbarkeit wird es nicht spüren. Also,
Ja.
also ich sage immer, gerade für EPU, also für EinzelunternehmerInnen, ist halt schwierig, weil die sind halt das Gesicht ihrer Firma. Und ja, und da ich sage, jetzt kommt die KI auch noch dazu, wir müssen halt wirklich immer mehr schauen, dass wir uns authentisch zeigen. Also zumindest halt jetzt mein Ansatz und dieser Artikel, von dem du gerade gesprochen hast, dürfte ja auch da in die Richtung ansetzen, dass halt eben Authentizität das ist, was heutzutage verkauft, ne?
Absolut, ja. Ich meine, die Frage ist halt auch, das ist mir jetzt so gekommen, während du gesprochen hast, die Frage ist halt auch, brauche ich ein dickeres Fell oder brauche ich einen stärkeren Kern? Weil ich glaube, das dicke Fell braucht man grundsätzlich alle, ja, weil dass du irgendwie, keine Ahnung, über irgendwelchen Hater-Kommentaren drüber stehst und dir denkst, okay, hinter mir die Sintflut und rutscht's mal einen Buckel runter, das ist eine Geschichte. Das zweite ist, wie schaut's denn mit dem Kern aus? Und was ich mitbekomme häufig ist, dass man irgendwie eben aufgrund der früheren Umstände, dass man weder einen Kern noch ein Fell hat. Und dann wird es halt schwierig, ja. Weil dann, also es war für mich, jetzt mittlerweile kann ich ja drüber lachen, ja, aber früher, das war so richtig so, da war ich in der Fraktion, ja, was soll ich denken? Also wenn ich 5 Leute um ihre Meinung gefragt habe, dann habe ich nachher 7 Meinungen gehabt quasi und habe aber überhaupt keinen Tau gehabt, was ich eigentlich möchte, weil das für mich aufgrund meiner persönlichen Geschichte nie überhaupt zur Debatte gestanden hat, dass ich eine eigene Meinung von Dingen haben darf. Ja. Also hätte ich vielleicht sogar dürfen von meinem Umfeld aus, aber das war für mich überhaupt keine Option. Also das war für mich völlig sinnlos. Und das ist halt auch etwas, ne? Weil wenn du eine ähnliche Dynamik in dir trägst und du bearbeitest sie nicht, dann kann es sein, dass du dann irgendwas posten möchtest, dann hast vielleicht übernimmst du die Meinung von, keine Ahnung, von deiner besten Freundin und dann hörst aber wieder irgendwas, was vielleicht interessant wäre, dann bringst du wieder die Meinung mit rein und dann fehlt dir völlig der rote Faden, weil du schwimmst dann irgendwo dahin und bist aber dann nicht greifbar als Person, ja?
Weil die
Weil
Menschen können dich
einfach, weil
einordnen, ne?
deins nicht da drinnen ist.
Ja. Und die
Ja.
Menschen wissen auch nicht, was sie von dir halten sollen, weil du eben wie ein Fisch, wie du sagst, auch mit die
Ja,
Meinung
ja,
hast.
ja.
Das ist halt dann auch schwierig. Also ich sage es ja immer wieder ganz gerne, die Selbstständigkeit war jetzt für mich persönlich, und ich habe es von anderen schon oft gehört, die beste Schule der persönlichen Weiterentwicklung, weil da wird dir der Spiegel vorgehalten, in Situationen, wo du nicht damit rechnest. Und ja, die da, wo du halt dann ansetzen darfst und schaust, okay, schaue ich jetzt hin oder schaue ich jetzt wieder weg, und dann kommt es kommt ja immer wieder. Also man kann
Ja.
einfach Situationen da sowieso nicht weglaufen, weil in irgendeiner Form trifft dich das, bis du es dann angegangen
Bis
bist.
du
Und
es gelernt hast, genau. Das ist dann recht beharrlich, ja. Das kommt dann vielleicht ein bisschen in einem anderen Gewand daher, aber es ist, ja, es ist mit
genau.
den Situationen so, es ist ja mit den Beziehungen auch so und das ist auch etwas, was ich von gestern aus diesem wahnsinnig schlauen Beitrag mitgenommen habe. Wenn sich Sachen in deinem Leben immer wieder wiederholen, ja, und sie kommen immer wieder, dann wäre es vielleicht ganz günstig, wenn man mal irgendwann einmal stehen bleibt und sich fragt, okay, was hat denn das Ganze mit mir zu tun, ja? Es kann
Ja.
schon sein, dass alles rund um dich Geisterfahrer sind, aber vielleicht bist das auch du. Also diese Option sollte man sich irgendwie offen halten, dass man da immer wieder sich rückbesinnt auf, gut, wenn ich jetzt gewisse Erfahrungen wirklich 100 Mal mache, vielleicht bin es eher ich, ja.
Ich finde das ein guter Hinweis, ja. Da mal hinzuschauen. Also man wird ja immer wieder konfrontiert damit, und eben das ist ja so dieser, ich sage immer, Wink mit dem Zaunpfahl, wenn man irgendwann einmal doch hinschaut. Jetzt haben wir schon recht weit mit der Zeit, Elena, aber natürlich möchte ich dich auch fragen, wie dein eigener Weg in die Sichtbarkeit war. Wie ist denn dir damit gegangen?
War interessant. ich bin ja an sich sehr, ich verbinde mich gerne mit Menschen. Ja? Also ich plaudere gerne viel, ich habe auch gern so eine Expertenrolle ein bisschen. Also das sind alles Eigenschaften, die machen es für mich etwas leichter, sichtbar zu werden. Für mich war es trotzdem immer schwierig, weil eben dieses authentische Zeigen dann trotzdem ein Thema ist, ja. Also das war auch etwas, was mich sehr, sehr lange begleitet hat, dieses ich bin nicht gut genug und alles, was ich mache, ist selbstverständlich, egal auf welchem Niveau das abgeliefert wird, und das Niveau war immer sehr hoch. Aber ich habe es selber nie geglaubt, ja. Und ich merke schon auch für mich, dass in den letzten ein, zwei Jahren, in denen ich mich jetzt wirklich auch um diese inneren Themen kümmere, kommt diese authentische Sichtbarkeit. Also wo ich sage, ich kann einfach einen Beitrag online stellen, ohne dass ich ihn dann nachher 7-mal überarbeiten muss und im Endeffekt dann lösche. Also kennst du vielleicht von irgendwo so aus den Anfangszeiten. Also ja, es wird. Ja. Ich merke auch selber, wenn ich sichtbar bin, ich tue mir leichter damit, in der Menge sichtbar zu sein. Das heißt, platt gesagt, für mich ist es leichter, auf der Bühne zu stehen und vor 400 Leuten vorzutragen, als mich mit 3 Leuten zu unterhalten.
Das ist
Aber
wirklich spannend, ja.
ja, aber weil da trotzdem dann eine gewisse Anonymität gegeben ist, ja. Aber das wird, ja. Also ich merke auch, wie das wirklich von Schritt zu Schritt wird das leichter und besser, zahlt sich aus, diesen Weg zu gehen.
Also die Expertenrolle, also die Expertin nach außen zu tragen, fällt dir, also ist dir leichter gefallen, als jetzt wirklich zu sagen, wer steckt dahinter, oder? Kann man das so, ja.
Total, total, ja. Und die Expertenrolle, das ist ja auch ein ganz massiver Panzer, ne? Also da braucht man nicht drüber reden, das ist mir schon bewusst, ja, weil das ist einfach, da hast du dein ganzes Fachwissen vor dir und somit bist du
Ja.
safe, ja.
Und wo bist du überall sichtbar geworden? Also was war so das Erste? Gibt es da irgendwas, oder weißt du das noch? Die ersten Schritte?
Naja, bei mir, ich habe ja zwei selbstständigen Beine sozusagen, kann man sagen. Das eine ist ja sozusagen, wie ich das Innenministerium verlassen habe, habe ich mich ja nicht gleich mit Beratung und Coaching selbstständig gemacht, weil ich da ja eben noch ganz zu Beginn der Ausbildung de facto gestanden bin, sondern ich bin in meiner Expertise drinnen geblieben und bin da im Grunde, sage ich mal, vortragende Trainerin, bin auch sehr oft in Zeitungen sichtbar gewesen, war im ORF, keine Ahnung, sicher 10, 15 Mal im Zusammenhang mit Berichterstattung einfach zu dem Thema. Also das ist jetzt, hat mich von der Sichtbarkeit her eigentlich überhaupt nicht belastet, weil das war Elena die Expertin und das war nicht Elena das verletzte kleine Mädchen, das da sozusagen irgendwelche persönlichen Sachen oder Menschen auf persönlicher, emotionaler Ebene abholt. Ja.
Spannend.
Jetzt sage ich mal, in der Beratung ist, also ich habe ja meinen Instagram-Kanal, den baue ich auch gerade zum 7. Mal um. Kann man ganz offen sagen, ist eh nachvollziehbar. Aber ich schaue jetzt eben auch, dass ich wirklich ganz aktiv, zum Beispiel so wie heute bei dir in Podcasts reingehe, dass ich auch langsam irgendwie so ein bisschen die Fühler ausstrecke Richtung Medien, ja, dass ich da auch durchaus einmal in die Zeitung oder ins Fernsehen komme oder so mit der Dienstleistung, weil mir einfach völlig bewusst ist, wenn man nicht sichtbar ist, dann wird man auch nicht gefunden. Und ja, das ist jetzt auch bei mir so der, glaube ich, der nächste Schritt, den ich auch jetzt gerade so gehe. Also, da sind wir in Motion sozusagen.
Ja, schön, schön. Ja, spannend. Also irgendwie bist du halt auf der Foto ein bisschen anders gestartet. Also ich auch fange klein an mit der Website und dann irgendwie mit Social Media und dann Dings und bin halt jetzt quasi bei der Pressearbeit. Das ist auch so was, was man ich. Und du hast gleich mit dem Fernsehen angefangen, quasi, ne? Zumindest in der andere. Also so geht es auch und deswegen mache ich diese Interviews ja so gerne, um das einfach zu zeigen,
Ja.
wie cool Sichtbarkeit einfach ist und wie unterschiedlich. Also das zeigt sich
Ja,
wirklich
total.
mit jedem Interview.
Total. Na, und vielleicht noch ein interessantes Detail am Rande. Also, wie ich angefangen habe, eben im ersten Standbein damals als Geldwäsche-Expertin mich zu positionieren. Ich habe das erste Mal, glaube ich, nach 6 Jahren oder so zum ersten Mal was für Werbung gezahlt, also so Google Ads oder so. Und die haben einfach null gebracht, weil nach wie vor ich gesehen habe, die ganzen Leute kommen organisch. Das heißt, das ist schon auch etwas, ja, was man sich einfach gut überlegen muss, glaube ich, wenn du eine wirklich legitimierte Expertenrolle hast aus irgendeinem Grund, ja. Und der Grund ist, glaube ich, meistens die persönliche Geschichte. Dann finden dich die Leute eher. Ja, ich meine, jetzt ist natürlich, sage ich mal, in einem Bereich, wo sehr viele Gleichartige unterwegs sind, ich formuliere es mal so, ist natürlich so, dass der lauter schreit, sinngemäß wird halt schneller gehört. Ja. Das heißt, da geht es viel mehr darum, dass auch diese Notwendigkeit der Sichtbarkeit da ist. Aber wenn man es natürlich schafft, irgendeinen wirklich sehr präzisen, spitzen Expertenstatus sich aufzubauen, dann kann das auch die andere Dynamik sein, dass dann alles andere automatisch von alleine kommt.
Ja. Es ist halt ein Weg und gerade wenn man so ein bisschen Bammel vor der Sichtbarkeit hat, dann dauert das halt eine Zeit, aber wenn man, aber das ist halt das Ziel, dass man halt dann trotzdem wirklich recht einfach gefunden wird aufgrund seiner Geschichte. Ne? Und das ist halt, wie du sagst, sehr spannend, sehr wichtig. Und danke dir, dass du das auch nochmal unterstützt hast und nochmal
Ja,
ausgesprochen
sehr
hast.
gerne.
Ja, dann kommen wir schon zu meinen schnellen Abschlussfragen. Die ich immer gerne stelle und ich schaue auf meine Liste, was ich mir da für dich aussuche. Also ich frage dich was und eine schnelle Antwort ist sogar also das Ziel.
Schauen wir
Schauen wir mal. Fangen wir mit etwas Leichtem an. Ordnung oder kreatives Chaos?
mal. Beides tatsächlich. Am Schreibtisch Ordnung, überall sonst kreatives Chaos.
Spannend. Ein erfolgreicher Tag ist für mich.
Du hast gesagt, wir fangen leicht an. Hallo? Nein, ein erfolgreicher Tag ist für mich, ich glaube, wenn ich einfach etwas Neues erleben durfte an dem Tag. Also wenn ich entweder wieder etwas Neues geschafft habe oder wenn ich einen neuen Kontakt habe knüpfen können oder wenn einfach irgendwas Neues und Spannendes passiert ist, ja.
Schön. Dann vielleicht noch zwei Fragen. Ich meine, Sport oder Couch, glaube ich, wissen wir bei dir.
Ist natürlich die Couch.
Aber
Nehmen
was
wir den
mich interessieren
Sport.
würde, würdest du dich als Intro oder als extrovertiert bezeichnen?
Puh, auch das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, ich bin eher introvertiert bei Leuten, die ich nicht kenne. Wenn ich Menschen kenne, dann ist alles offen. Dann bin ich sehr extrovertiert, ja.
Dann dein Lieblingsbuch als letzte schnelle Frage. Oder ein Buch, das du vielleicht jetzt empfehlen würdest in dem Moment.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt zwei sensationelle Bücher über Beziehungen gelesen von Terry Real, also Terence Real heißt da in echt. Ich glaube, dass die beide noch nicht auf Deutsch übersetzt sind. Das eine Buch heißt Us, also so wie wir, also uns oder keine Ahnung, eins von beiden wird stimmen. Und das zweite heißt The New Rules of Marriage. Und da geht es darum, dass er sich anschaut, diese Entwicklung zwischen Männern und Frauen, weil die Grundthese ist die, dass einfach Männer sich über die letzten Jahrzehnte wenig verändert haben und Frauen aber sehr viel. Und jetzt versucht sozusagen der Mann 2.0 die Frau 2.1 zu befriedigen, jetzt nicht einmal sexuell gesehen, sondern als Partner. Und dass das halt ganz, ganz schwierig ist, weil die moderne Frau einfach völlig andere Bedürfnisse hat als die Frau im 19. Jahrhundert. Und das ist aber noch nicht bei allen Männern angekommen, ja. Und das finde ich sehr interessant. Der hat da wirklich so einen kompletten Leitfaden, wie man das in der Partnerschaft anwenden kann, damit es eine gute Partnerschaft ist, ja.
Das klingt urspannend. Also vor allem auch das
Ist
ist
es.
über das habe ich noch nicht nachgedacht, aber das haben wir doch dann sicher stimmt, dass irgendwie die Männer jetzt vielleicht ein bisschen stehen geblieben sind und die Frauen sich halt mehr entwickeln oder schneller entwickeln jetzt gerade. Ja, und sich auch immer mehr zeigen.
Ja, na komplett. Na, aber sie, und die moderne Frau, die möchte unterhalten werden, die möchte emotional abgeholt werden. Also die braucht nicht mehr einfach nur einen Mann, der das Geld nach Hause bringt und ihr Kinder macht, jetzt überspitzt gesagt, und sie beschützt vielleicht, sondern das Bedürfnisbild hat sich einfach komplett gewandelt. Und die Männer haben das aber einfach so nicht gelernt. Das heißt, die können faktisch nicht. Ja, denen fehlt das Werkzeug.
Ja, spannend. Danke für die
Ja.
Tipps. Wo kann man dich finden? Also Website hast du schon erwähnt. Dürfen wir dich schon besuchen?
Ja, ihr könnt mich besuchen. Sie wird gerade überarbeitet. ja, dann auf Instagram und auf LinkedIn. Also ich glaube, am diszipliniertesten mit dem Posten bin ich tatsächlich auf LinkedIn. Auf Instagram mache ich viele Stories und so, aber das wird sich auch irgendwie wieder mal ändern, nehme ich mal an, wenn ich mit der Website einmal wieder fertig bin. Dann baue ich wieder meinen Instagram-Channel um. Also es darf alles in Bewegung bleiben.
Ja, schön. Ja, danke. Ich verlinke das alles in den Shownotes inklusive der zwei Bücher, die du uns genannt hast. Und sag danke für ein wirklich spannendes Interview. Danke für deine Zeit. Und ja, gibt es noch etwas, das du noch sagen möchtest an meine ZuhörerInnen?
Warte, jetzt habe ich dich gerade ganz kurz nicht gehört. Jetzt bist du
Okay.
mir ausgefallen.
Ich habe mich nur bedankt und wollte es auch, habe nur gefragt, ob es irgendwas gibt, irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst für die ZuhörerInnen im Podcast.
Ja, vielleicht eine Sache. Also der Weg entsteht beim Gehen. Das habe ich halt auch ganz, ganz eindeutig gelernt. Das heißt, einfach mal machen und irgendwas ergibt sich dann draus. Manchmal landet man komplett woanders, als man eigentlich hin wollte. Aber wenn man ungefähr einen Plan hat, dann kann das schon, ist die Möglichkeit hoch. Also man bleibt zumindest nicht stehen. Und das
Super.
ist ja schon mal was, ne?
Ganz genau. Gut, dann sage ich danke und dir da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei Sichtbar sein auf deine Weise. Baba!